Ja, unser letzter Vortrag am heutigen Tag wird vom Herrn Sören Schmidt bestritten. Dabei soll es um Tunneling-Methoden gehen. Die Einsatzgebiete sind einmal die Absicherung der Kommunikation, Sichtbarmachung von Netzteilen, Tunneln durch Firewall und Proxy, Probleme bei UDP und dann noch die einzelnen Software, wie man mit SSH einen Tunnel erstellt, einen HTTP-Tunnel und dann auch virtuelle private Netzwerke mit VPN. So, dann übergebe ich jetzt mal das Wort an den Vortragenden.
So, ich bin der Letzte für heute. Name haben Sie schon gehört, Schmidt mein Name. Ich bin freier EDV-Dozent. Vielleicht sind ja einige dabei, die mir schon gehabt hatten. Ich mal gucken. Winkt keiner. Das letzte Thema für heute ist Tunnelmethoden. Worum es mir hier eigentlich geht, ist aufzuzeigen, welche Software es hauptsächlich dafür gibt. Von Tunneln hat jeder schon mal gehört. IPsec, SSH, so die ganzen Schlagwörter sind jedem schon mal untergekommen. Aber welche Software kann ich denn wann wo sinnvoll einsetzen? Das ist dann meistens immer die große Frage. Und der Vortrag gliedert sich in folgende Punkte. Erstmal will ich ganz allgemein sagen, worum es sich an einem Tunnel eigentlich handelt. Dann eine kleine Folie über Tunnelszenarien. Das heißt, zwischen welchen Rechnern, Hosts und so weiter baue ich dann normalerweise einen Tunnel auf? Was sind denn da für Kombinationen denkbar? Und schließlich die Frage, ja, wann macht denn für mich überhaupt ein Tunnel Sinn? Und warum sollte ich einen Tunnel einsetzen? Dann ein ganz großes Problem, das die meisten, die sich mit Linux beschäftigen, ja sowieso kennen, wenn es in die Interoperabilität geht. Das heißt, man muss dann auch mit Windows-Leuten klarkommen, die dann sagen, okay, ich habe einen Windows-Laptop, bin im Außendienst, möchte gerne sichere Übertragung haben, aber gibt es denn das auch für mein geliebtes Windows XP, Windows 2000? Das heißt, da auch nochmal ein Blick drauf, welche dieser Tunnel-Software es eventuell auch für diese Betriebssysteme gibt. Und als nächstes möchte ich dann Hauptaugenmerk auf Open-Source-Anwendungen legen, also kommerzielle sind da nicht dabei. Also alles, was man jetzt hier oder was ich vorstellen werde, kann man aus dem Internet herunterladen. Teilweise ist es sogar schon bei den meisten gängigen Distributionen dabei. Zuletzt nochmal eine Softwareübersicht, das heißt eine kleine Tabelle, wo die Eigenschaften, die ich der Reihe nach angesprochen habe, noch einmal dargestellt werden sind, so mit kleinen Kreuzchen, dass man also sieht, ich brauche jetzt einen Tunnel, ich brauche ein VPN, welche Kriterien habe ich denn, und dann kann man dann erstmal so eine Grobauswahl treffen und dann muss man natürlich dann das Übliche machen, nachlesen auf der Webseite, aber von all den Softwareprodukten, die ich jetzt gefunden hatte, ist eigentlich auf den Webseiten sehr gut dokumentiert, auch mit ausreichenden Beispielen und dann am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich kann nicht auf jedes Softwareprodukt im Detail eingehen, dazu reicht die Zeit einfach nicht. Dabei ist das Thema auch einfach zu komplex und ich kenne auch nicht jedes davon. Von einigen habe ich während der Recherche auch das erste Mal näher was davon gehört. Ich werde einfach mal an der Tafel, vielleicht bin ich der Einzige, der es heute benutzt, mal ganz grob zwei Beispiele skizzieren. Einmal, das kennen sicherlich die meisten, das Port Forwarding unter SSH, Local Remote, was man da sinnvoll machen kann, und einmal eine ganz grobe Konfiguration von OpenVPN. Die beiden sollen mir als Beispiel dienen. Die anderen sind prinzipiell ähnlich. Aber erstmal zur grauen Theorie. Was sind eigentlich allgemein Tunnel? Na, dann kann man sich das in der Praxis ja auch so schön vorstellen. Man hat zwei Gebiete, die man irgendwie miteinander verbinden möchte, weil sie halt gleich geartet sind. Und irgendwas ist dazwischen, wo man halt durch muss. Also gräbt man sich in einen Tunnel. Sei es, dass man zwei Eisenbahnschienen miteinander verbinden möchte oder dass eine Mauer der Weg versperrt zwischen sich selbst und der Freiheit. Und die beiden Gebiete, die jetzt mal gleich oder miteinander verbunden werden sollen, sind hier einfach mal A und B. Das können sein, eventuell zwei Rechner, so im minimalen Fall. Es ist aber durchaus denkbar, dass A und B komplette Netzwerke sind. Und F soll das Gebiet sein, welches ich halt durchstoßen möchte. Ziel ist es, A und B sind eine Einheit, die merken gar nichts davon, dass in Wirklichkeit irgendetwas Fremdes zwischen ihnen setzt, namentlich F. Und F selbst wird auch von dieser ganzen Schicht nicht berührt. Praktische Anwendungen, was nicht, wer mit IPX-Netzen schon mal zu tun hatte, so mit Novell, der kennt das vielleicht, dass man ein großes Unternehmensnetz hat, das auf TCP/IP basiert und irgendwo noch IPvX oder IPX-Inseln sind, die man verbinden möchte, dann kann man diese Geschichten halt tunneln. Einige der Softwareprojekte oder Softwareprodukte, die ich dann gefunden habe, können das auch explizit, dass sie nicht bloß IP tunneln können, sondern durchaus auch fremde Geschichten bis runter, also auch zu Ethernet. Dass also in Wirklichkeit A und B halt wie eine Bridge funktioniert. Dass also richtig auch eine Collision Domain sich bildet. Dann die beiden klassischen Sachen, die jeder mit VPNs und Tunneln schon mal gehört hat, ist, dass man halt Firmennetze über das böse Internet miteinander verbinden möchte. Oder auch, macht durchaus sicher auch Sinn, innerhalb das Intranet selbst, dass man dort Abteilungen miteinander verbinden möchte, wo andere auch keinen Zugriff haben und sich auch gefälligst nicht für diesen Datenverkehr zu interessieren haben. Oder modern Telearbeit. Mancher hat das Glück und darf zu Hause sitzen und kann sich einwählen auf den Firmenrechnern. Auch da möchte man nicht unbedingt, dass die Firmeninformationen und Firmengeheimnisse einfach so übernehmen. Das Kabel rauschen, ohne dass da in irgendeiner Form eine Verschlüsselung stattfindet. Oder die berühmten Road Warriors, jetzt weiß ich nicht, wer den Begriff kennt, das ist wie alle englischen USA geprägt, das sind die guten Leute, die, ja, so wie ich, ab und zu mal mit dem Laptop unterwegs sind, dann bei Kunden sind, irgendwo in fremden Netzwerken und doch mal Zugriff auf Geschichten zu Hause haben wollen, zu Hause, sprich also in der Firma. Und auch hier möchte man sich ja nicht unbedingt vertrauen, dass das, was man da so über die Leitung sendet, ungelesen bleibt. Oder auch klassisch eine weitere Möglichkeit, trifft mehr so die administrative Geschichte, dass wenn man seinen Rechner oder seine Server administrieren möchte über Webinterfaces oder grafische Frontends und man muss es tun, weil man keine andere Software hat oder aus Bequemlichkeit, dann sollte man auch tunlichst dafür Sorge tragen, dass die Verbindung zwischen dem kleinen PC, wo man halt davor sitzt, und dem Server über eine verschlüsselte Verbindung läuft. Klassisches Beispiel, Samba SWAT zum Beispiel, wer sowas schon mal gemacht hat, da ist eine Authentifikation auf dem Samba-Server notwendig und ja, wer schon mitgesnifft hat dabei, weiß, dass das Passwort im Klartext drüber geht, unter anderem auch Root-Passwörter. Das möchte man sicherlich nicht. Hier nochmal dieselbe Grafik von eben ein bisschen aufgeschlüsselt. Unsere beiden Gebiete A, B und F sind auch wieder da. A und B sollen jetzt mal kleine Netzwerke symbolisieren. Haben wir jetzt hier vier Rechner, HA und HB. Das sind jeweils ganz normale Clients, das können Workstation sein, Netzwerkdrücker, was auch immer. Und unser besonderer Augenmerk liegt auf die Verbindung zwischen A und B, diese Tunnelendpunkte. Diese beiden Rechner, die müssen im Netzwerk F vorhanden sein, die auch, sie kommunizieren miteinander. Das sind also sogenannte Multi-Homed Hosts, also Rechner, die sich in verschiedenen Netzwerken befinden. In unserem Fall TEA ist einmal im A zu Hause, damit er dort kommunizieren kann und ebenso im Netz F, weil das ist eine einzige Möglichkeit, die andere Seite zu erreichen. TEB und hier Dito. Auch er muss einmal im B-Netz vorhanden sein und einmal im gemeinsamen Netz F. Wichtig ist hier, dass zwischen A und B nur die beiden Tunnelendpunkte TEA und TEB reden, keine anderen Rechner. Will HA an HB irgendwas senden, dann geht der Umweg über die beiden Tunnelendpunkte. Hierbei handelt es sich um ganz einfache Routing-Geschichten. Das heißt, wenn HA an einen HB-Rechner senden möchte, dann hat er einen Routeneintrag, das heißt die Pakete marschieren zum TEA und der kümmert sich dann darum, dass die Pakete ordnungsgemäß, wenn sie dann an B gerichtet sind, an TEB geschickt werden und natürlich, da wir eine Tunnelsoftware haben, eventuell sogar verschlüsselt oder komprimiert wird. Das, was man da so sieht, ist dann so ganz allgemein das, was auch als VPN so bekannt ist. Zwei Netzwerke miteinander verbunden. Hier nochmal zusammengefasst die wichtigsten Eigenschaften bei diesen Tunnel-Endpunkten. Da nur sie miteinander verbunden sind, müssen beide TEs im Netz F erreichbar sein. Das ist die einzige Grundbedingung. Sie können, da A und B nichts von diesem Tunnel wissen müssen, die Daten auch transparent verschlüsseln oder so auch komprimieren, wenn es über die Leitung geht. Wie gesagt, A und B wissen nichts davon, nur die Tunnel-Endpunkte, die müssen sich über diese ganze Geschichte einig sein. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, einmal die eingegangenen Pakete korrekt zu dekomprimieren oder zu komprimieren, oder sie müssen auch in der Lage sein, eventuell anhand vorhandener Schlüssel das also auch wieder richtig zu entkrypten. Was dadurch auch möglich ist, dass beim Aufbau des Tunnels die beiden Endpunkte sich miteinander authentifizieren können. Das heißt, wenn TEA kommt und sagt, ich baue einen Tunnel auf, dass TEB auch sicher sein kann, dass das richtige Ende mit ihm spricht und nicht irgendein anderer. Wie sieht das nun eine ganze Schicht tiefer aus? Hier nochmal im Lupe auf TEA und TEB, was die graue, dicke Verbindung, die da zwischen den beiden besteht, das ist die Netzwerkverbindung, die regulär vorhanden ist. TEA und TEB sind nun verantwortlich, dass die Pakete jetzt von links nach rechts und rechts nach links wandern. Hier an dem Beispiel kriegt TEA ein Paket rein von irgendeinem beliebigen Rechner. Das heißt, das kleine Quader, oder ja, der kleine Quader da oben, das Rechteck stellt ein ganz normales IP-Paket dar. Vorne nochmal Quell- und Zieladresse, das heißt, es kommt von einem HA-Rechner und soll rüber ins Netzwerk B. Der Tunnel-Endpunkt erkennt das, dass er jetzt dafür verantwortlich ist und packt dieses Paket wiederum in ein eigenes IP-Paket ein. Das bekommt die richtige Aufschrift, dass es einmal von ihm selbst gesendet wird und dass es an den Tunnel geschickt wird. Das Paket selber, das ursprüngliche Paket, kann im Klartext drinstehen. Dann haben wir einen ganz einfachen Tunnel, dann ist gar keine Verschlüsselung der Fall. Es kann durchaus der Fall sein, dass da mehrere Pakete gesammelt werden und dann werden die verschlüsselt oder auch nochmal mit einem Komprimierungsverfahren halt gepackt und dann rüber gesendet. Wichtig ist, dass wenn TEB das Paket bekommen hat, dann es auch richtig interpretiert, er packt das ursprüngliche Paket wieder aus und sendet es in seinem Netzwerk wieder heraus. Für die beiden beteiligten HA und HB hat sich da nichts geändert. Es ist eine normale Routing-Geschichte. Dass dazwischen was gewesen ist, kriegen sie gar nicht mit. Hier nochmal, wenn auch nicht ganz so hübsch, mal ein Netzwerk oder mehrere Netzwerke einfach mal zusammengefasst. Drei Firmen, A, B und C, und zwischendurch die verschiedenen Verbindungen. So. Die Möglichkeiten oder Szenarien möchte ich ganz einfach nochmal jetzt ein bisschen näher eingehen. Beschäftigen wir uns mal mit Firma C. Die ist wohl etwas größer. Die hat so einen kleinen Backbone im Unternehmen mit drei Routern. Das heißt, die kleinen hier, das sollen denn die Router darstellen. Und die quadratischen, helleren Vierecke, das sind ganz normale Rechnerknoten. PCs, Workstations, was auch immer. Und in dem Fall würden diese beiden Teilnetzwerke im Unternehmen verschlüsselt miteinander kommunizieren sollen. Das heißt, in dem Fall sind diese beiden Router miteinander beteiligt. Sie routen normalerweise von da nach da und von da nach da. Und das Besondere ist jetzt, dass auf beiden dieser Router eine Software läuft, die halt einen Tunnel aufbaut, einen verschlüsselten Tunnel. Und das sollen die roten Linien markieren. Das heißt, in diesem Bereich zwischen diesen beiden ist die Kommunikation halt verschlüsselt. Wer also hier im Netzwerk sitzt und die Gelegenheit hier mitzuhören, der kriegt also eigentlich nur für ihn Datenmüll zu sehen. Im unteren Teil auch eine Möglichkeit, die ich auch mal vorhin erwähnt hatte, wenn es vielleicht um administrative Geschichten geht. Da sitzt der Admin, das sind die beiden Server und da möchte er jetzt gerne Wartungsarbeiten vornehmen. Wird er normalerweise SSH dann verwenden, aber vielleicht ist er ja gezwungen, irgendein Webinterface zu nehmen oder ein grafisches Frontend. Vielleicht ist er auch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit oder fängt gerade erst an im Unternehmen und will nochmal Yast verwenden. All solche Geschichten. Dann wird der Tunnel zwischen diesen beiden Rechnern aufgebaut. Also diesmal Host zu Host. Und hier sogar ein Sonderfall. Es muss zum Beispiel sogar durch einen Router durchgehen. hier können einige Schwierigkeiten auftreten, gerade wenn es um Network Address Translation geht, solche Geschichten, Masquerading, oder wenn sogar zwischen diesen beiden Endpunkten halt ein Proxy-Server sitzt. Auch da gibt es Probleme. Normale Tunnel-Software geht davon aus, dass es eine ganz normale, nicht beschränkte Verbindung ist. Einige der Softwarepakete, die ich dann noch vorstellen möchte, haben explizit die Möglichkeit, sich sogar durch einen Proxy halt durchzutunneln. Sogar Datenpakete als HTTP-Pakete zu tarnen. Auch solche Möglichkeiten werden da also eingesetzt. Das muss man aber von Fall zu Fall sehen, auch von Software zu Software, ob zwischenstehende Router mit Paketfiltern, Proxys oder Network Address Translation irgendwie ein Problem darstellen können. Hier unten, da sitzt unser Road Warrior. Mitarbeiter ist draußen, weit unterwegs. Vielleicht hat er Glück, irgendwo weit im schönen Ausland. Und muss nun sich halt einwählen an die Firma. Das heißt, sein Laptop baut über das Internet zu dem Router, Eingangsrouter der Firma, halt eine verschlüsselte Verbindung auf. Das hat dann mehrere Vorteile. Einmal, das soll ja Ziel sein, in dem Fall, dass die Kommunikation verschlüsselt ist. Der nächste Vorteil, den er hat, ist, wenn er sich außerhalb seines Netzwerkes befindet oder innerhalb seines Netzwerkes, sieht er kaum Unterschiede. Er kann seine privaten IP-Adressen, die er da auf seinem Laptop hat, seine ganzen Einstellungen weiterbehalten. Weil der Tunnel hat ja die Eigenschaft, dass er diese beiden Netze miteinander verbindet, der Laptop also nicht sieht, dass er sich in Wirklichkeit außerhalb der gewohnten Umgebung befindet. Auch das ist ein Vorteil. Man kann also die Konfiguration der Rechner gleich lassen. Gibt keine Unterschiede, befinde ich mich gerade in meinem LAN, irgendwo an der Steckdose an der Seite, oder befinde ich mich halt irgendwo außerhalb des Unternehmens in der weiten Welt. Das Einzige, was ich sicherstellen muss, ich brauche in irgendeiner Form eine Internetverbindung von da nach da. Weitere Szenarien, das ist das Gelbe, Firma A und Firma C, das ist das, was man landläufig als ein VPN bezeichnet oder wo es die meisten sicherlich kennen werden. Firma A und B bilden ein gemeinsames, oder A und C ein gemeinsames logisches Netzwerk, und dieser etwas kritische Geschichte über das Internet, die wird dann halt getunnelt. Eventuell sogar verschlüsselt. Das wäre dann sogar empfehlenswert. Oder Firma A und B, das soll mal die letzte Beispiel sein, oder letzte Szenario. Hier reden zwei Rechner direkt miteinander in unterschiedlichen Netzen. Das heißt, dieser verbaut eine Verbindung zu diesem auf und muss in dem Fall sogar durch zwei Router halt durchgehen. Das heißt, diese beiden Beteiligten kennen dann nichts von VPNs. Das sind also ganz normale Geschichten. Und hier treten dann vehement dann die großen Probleme auf, gerade wenn es um Network Address Translation geht. Das heißt, wenn zum Beispiel dieser Rechner hier maskiert ist, dann kann dieser direkt hier keine Verbindung aufbauen. Ich nehme an, das kennen die meisten, oder ich gehe mal davon aus. Das heißt, hier muss dann solche Geschichten wie Port Forwarding auch eine Rolle spielen, um so etwas zu realisieren. Aber es ist denkbar, so etwas zu machen. Zusammenfassend kann man eigentlich sich dann sagen, dass bei diesen ganzen Tunnelgeschichten eigentlich bloß drei Möglichkeiten auftreten können. Einmal, dass sich zwei Netzwerke miteinander verbunden werden. Also hier reden zwei Router miteinander, die klassischen Tunnelendpunkte. Oder der Sonderfall, den wir rechts unten gehabt hatten, auf der Folie, dass Host mit Host redet. Das heißt, eine Workstation verbindet sich direkt mit einem Server zum Beispiel, den er administrieren möchte, und diese Kommunikation ist verschlüsselt. Oder man möchte einen Datenaustausch machen. NFS zum Beispiel könnte man ja auch durch einen Tunnel schicken, weil man halt möchte, dass die Daten, die darüber gesendet werden, die ausgetauscht werden, nicht im Klartext lesbar sind. Wer NFS schon näher kennt, der weiß, es ist Klartextprotokoll. Das heißt, es ist auch relativ simpel, mit den diversen Tools sogar den gesamten Datenverkehr mitzuschneiden, das heißt, die Dateien aus diesem Netzwerkstrom rauszugreifen. Auch das ist sicherlich nicht immer gern gesehen. Auch zusammenfassend nochmal hier aufgeführt, wo denn die Probleme liegen können, wenn zwischen diesen ganzen Tunneln NAT-Router installiert sind. Weil ein Tunnel basiert darauf, dass er von einer IP zu einer anderen IP eine Verbindung aufbaut, also eine Verbindungsanfrage stellt. Und wenn der Zielrechner natürlich maskiert ist, dann klappt die ganze Geschichte nicht. Ebenso kritisch dazwischenliegende Firewalls, also Firewall ist noch nicht ganz richtiger Begriff, in dem Fall gemeint ist der Paketfilter. Wenn der sehr restriktiv eingestellt ist, dann werden diese getunnelten Pakete ganz einfach nicht weitergeleitet. Das heißt, man muss also auch dafür sorgen, wer solche Software einsetzt, dass bei einer Firewall dann auch die richtigen Löcher geschossen werden, sonst klappt die Kommunikation nicht. Oder der noch härtere Fall, dass halt Proxys mit im Spiel sind, die ja bekanntlicherweise dann nur die Protokolle mit verbinden, die sie selber kennen. Also ganz klassisch wird man im Unternehmen dann vielleicht irgendwo einen HTTP-Proxy finden, Squid oder den ISA-Server, was auch immer. FTP wird vielleicht auch nochmal gehen, HTTPS auch, aber dann ist dann meistens schon Schluss. Das heißt, wenn man da mit seinem Rechner durch diesen Proxy durch möchte, dann bleibt einem in der Regel nichts anderes übrig, als den Datenstrom in einen dieser Application-Level-Protokolle zu verpacken. Und das können auch einige Software, die ich vorstellen möchte. Bekannt sicherlich HTTP-Tunnel. Ich denke mal, den kennen vielleicht einige. Ein weiteres Problem kann sein, dass die IPs ständig wechseln können. Klassischer Fall, Einwahlrouter. Man sitzt zu Hause, wählt sich halt ins Internet ein. Wenn man keine Flatrate hat, kriegt man immer eine andere IP. Oder wenn man irgendwo im LAN sitzt, kann es auch sein, dass ein DHCP-Server einem verschiedene IP-Adressen gibt. Das heißt, beide Tunnel-Endpunkte müssen sich über die IP-Adresse, in dem Fall die öffentliche IP-Adresse, also diese ansprechen können, im Klaren sein. Einige Softwareprodukte bieten da die Möglichkeit, dass sie robust gegen solche Änderungen sind. Das heißt, wenn sich im Betrieb, also während einer Session, während eines bestehenden Tunnels die IP-Adressen eines der beiden Partner auch halt verändert, dann führt das nicht zum Abbruch der Verbindung, sondern sie sind in der Lage, trotzdem die Verbindung aufrechtzuerhalten, weil ganz einfach die Pakete halt richtig signiert sind. Da gibt es auch eine Software, die das kann. So. Die große Frage, wann und warum sollte ich denn überhaupt so einen Tunnel einsetzen wollen? Ja. Erster Grund wäre sicherlich, dass man seinen Mitmenschen kein grenzenloses Vertrauen entgegenbringt. Denn die klassische Sache ist, man möchte zwei Netzwerke über ein unsicheres Netz miteinander verbinden. Besagte Firmen. Oder man sitzt dann irgendwo in seinem LAN und dann chattet man mit draußen und dann möchte man auch nicht, dass der Admin eventuell das mitschneidet, dann möchte man seine IRC-Verbindung zum Beispiel doch mal verschlüsselt haben, für den Fall der Fälle. Oder auch ganz klassisch halt der übliche E-Mail-Verkehr. Wer seine Mails abruft, achtet auch hoffentlich sicherlich immer peinlichst darauf, dass er, wenn es in ein Webinterface ist, dieses HTTPS-Verschlüsselung nimmt, damit da auch keiner irgendetwas mitlesen kann. Dasselbe gilt sicherlich auch, wenn man halt seine Mail zum Unternehmen abruft. POP, IMAP und die ganzen Protokolle kennen keine verschlüsselten Passwörter von sich aus. Auch hier wäre es sinnvoll, halt die Kommunikation durch einen verschlüsselten Tunnel zu schicken. Dann, wer so intensiver Gamer ist, der kennt den Effekt vielleicht auch, dass einige Spiele halt mit NAT Probleme haben. Das heißt, beide Spielpartner wollen halt miteinander eine Verbindung aufbauen. Wenn der eine hinterm NAT sitzt, dann geht das meistens noch recht gut, weil das funktioniert. Möchte man aber einen Rechner hinter dem NAT-Router ansprechen, dann klappt das nicht mehr, weil von außen ja nur die öffentliche IP sichtbar ist. Man kann dem sich ein bisschen abhelfen durch Port-Forwarding, dass man sagt, eingehende Kommunikation Port 7000 geht an die IP 2, 7001, IP 3 und so weiter. Das heißt, man muss den NAT-Router auch noch konfigurieren. Klappt sicherlich nicht mit jedem Spiel und hat auch eine gewisse Arbeitsaufwand. Es gibt dann generell auch Software, die Probleme mit sowas hat. Spiel soll nochmal als Beispiel dienen. Dann macht es durchaus Sinn, dass man beide beteiligten Netzwerke miteinander koppelt. Weil dann sind sie in einem logischen Netzwerk und dann macht das Ganze auch kein Problem mehr. Dann auch schon erwähnt, die besagten Heimarbeitsplätze oder der Mensch, der mit dem Laptop unterwegs ist. Die beiden Vorteile, sicherer Zugang, er braucht keine Angst zu haben, dass Daten irgendwo in fremde Hände gelangen, und ein Vorteil gerade für die Leute, die dann nicht aus der IT-Branche kommen, wo dann der Kunde seinen Laptop oder sein Mitarbeiter seinen Laptop in die Hand bekommt und froh ist, wenn er dann seine Software bedienen kann, geschweige denn irgendwas vom Netzwerk gehört hat, der möchte dann einfach nur noch irgendwo reinstöpseln, irgendwo auf das Icon drücken und dann läuft das. Auch hier bieten diese VPNs den Vorteil, dass sie in dem Fall eine Umkonfiguration ersparen. Dann der vorletzte Punkt, sicherer Zugang zu Diensten. Auch schon erwähnt, ich möchte Mail abrufen, ich möchte über NFS Daten verschicken oder ich möchte eine X-Session auf einem fremden Rechner haben. Auch hier alles wieder Protokolle, die ihre Daten, eventuell auch Passwörter im Klartext über das Netz schicken. Auch hier macht es Sinn, halt einen gesicherten Tunnel zu verwenden. Da wäre ein VPN sicherlich ein bisschen Overkill für solche Geschichten. Da reicht ein einfacher SSH-Tunnel in der Regel sicherlich aus. Und die letzte Methode, gesperrte Dienste halt durch eine Firewall sichtbar machen, sei es nun ein normaler Paketfilter, der halt nur gewisse Ports durchlässt, klassischerweise Port 80 für Webverkehr, oder dass ein Squid in der Ecke sitzt und das Netz komplett trennt. Auch hier wieder möchte es ja oder kann es ja möglichst oder möchte man vielleicht, dass man von zu Hause oder von der Firma aus durch die Firewall einen Dienst in Anspruch nehmen möchte, zu Hause. Ob man das mit der Zustimmung des Admins des jeweiligen Netzes macht, ist eine ganz andere Geschichte. Die sollte man dann also auch einholen, aber vorausgesetzt, er hat ja noch nichts dagegen, dann ist es erstmal technisch mit einigen Tunnelsoftware durchaus möglich, so etwas zu machen. So. Das heikelste Thema in der ganzen Geschichte, was man auch immer wieder von Windows-Anwendern zu hören kriegt, naja, schöne Sache, gibt es denn das auch für Windows? Praxis sieht ja so aus, diese großen Grenzenunternehmen, irgendwo im Hintergrund hat man dann vielleicht das Glück, dass die ganze Netzwerkinfrastruktur auf Linux basiert, aber auf dem Schreibtisch der Sekretärin oder im Laptop des Außendienstmitarbeiters ist mit ziemlicher Sicherheit irgendein Windows installiert. Kann man auch hoffen, dass es 2000 ist oder XP, manchmal auch noch 95, 98. Windows 3.11 sieht man ja vielleicht auch nochmal. Soll es noch geben, es gibt da Verwaltungen, die trennen sich da sehr, sehr ungern von ihrer Software. Dann gibt es das Problem, dass man halt verschiedene Betriebssysteme miteinander verheiraten muss auf diese Weise. Und ganz klassisch ist Microsoft. Das ist das Hauptbetriebssystem, was man neben Linux dann immer noch findet. BSD ist noch im Einsatz, Unix ist im Einsatz, macOS möchte ich hier nicht unterschlagen, plus einige andere etwas exotischere oder weniger gebräuchliche, iOS. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man hat Glück, das jeweilige Tunnelprotokoll ist direkt fest im Betriebssystem verankert, ist also ein weltweiter Standard, beispielsweise die ganze IPsec-Geschichte oder das PPPT-Protokoll, was Microsoft mitentwickelt hat. Oder man ist in der glücklichen Lage, dass man eine Software zurückgreifen kann, die für Windows und für Linux geschrieben worden ist. Hier als Beispiel sagen wir Cypdin. Da gibt es eine Implementation für Windows. Und jetzt kommt der Teil, der gerade für die meisten Windows-Anwender wichtig ist. Das möchte man auch mal richtig konfigurieren können. Nicht irgendwie kryptisch da irgendwelche Sachen auf der Command-Com reinhacken. Bloß das nicht. Das ist noch ein grafisches Tool, wo man dann so Klick-Klick machen kann und dann ist Tunnel aufgebaut. Auch sowas bietet Zeit in dem Fall. Wenn man Admin ist, ist das vielleicht weniger so wichtig. Dann baut man eine kleine Batch-Datei zusammen, der auf Bedarf das den Tunnel aufbaut. Dann hat der Anwender nichts damit zu tun. Trotzdem sollte man eventuell dann darauf auch noch Augenmerk legen. So. Hier eine Tabelle von der Software, die ich also namentlich erwähnen möchte. Ich gehe nicht, wie gesagt, auf jede so detailliert ein, weil teilweise auch sehr große und sehr umfangreiche Pakete vorhanden sind. FreeSWAN zum Beispiel. Ich habe sie hier einfach mal ganz grob in vier Bereiche geteilt. Einmal links, rechts, Software, die für Windows und für Linux einsetzbar ist. Linux soll mir als Synonym dienen, ganz unten steht. Die meiste dieser Software ist auch für BSD oder für einige Unix-Varianten oder sogar macOS, macOS 10, der Darwin-Kernel, verfügbar. Teilweise als Download, teilweise muss man sie selbst kompilieren. Die rechte Geschichte, das ist Software, die ausschließlich, oder bis jetzt und mir bekannt, ausschließlich nur unter Linux verfügbar ist, beziehungsweise BSD. Das heißt, wer nur Linux-Geschichten miteinander koppeln kann, der kann auch die rechte Spalte nehmen. Sollte es in dem Fall zum Beispiel nur um zwei Linux-Router handeln, die zwei Windows-Netze miteinander verbinden wollen, dann kann man hier aus dem Vollen schöpfen. Die zweite Trennung, oben unten. Oben ist Software, die man für VPNs nutzen kann. Das heißt, dass gesamter Netzwerkverkehr getunnelt wird. Egal, was ankommt. Egal TCP, egal UDP, egal welches Protokoll. Und unten Spezialgeschichten, wo ich in der Regel nur wenige Ports, nur einige Dienste halt tunneln kann. Klassische Vertreter hier sicherlich SSH oder auch HTTP-Tunnel. Kommen wir zur ersten Software. Oben habe ich immer noch mal die Webadresse dran geschrieben, wo man halt direkt auf die Homepage des jeweiligen Produkts kommen kann. Auch hier sehr komplexe Software, ist sicherlich jeden ein Begriff, wenn auch nur namentlich. Stellt halt IPsec zur Verfügung. IPsec, auch standardisiertes Protokoll, steht für IP Security, ist ursprünglich für IPv6 mal entwickelt worden, ist da auch vollständig integriert. Da IPv6 aber so doch ein bisschen auf sich warten lässt, was so die Verbreitung betrifft, hat man es auch für IPv4 umgesetzt. Hier werden die diversesten Verschlüsselungsverfahren halt eingesetzt. Bezeichnet für IPsec ist, dass sie nicht an spezielle Verfahren gebunden sind. Das heißt, es kann also auch, sollte sich mal ein Schlüsselverfahren halt nicht mehr sicher erweisen, zukunftssicher auf andere ausgewichen werden. Auch hier ist es möglich, dass sich die Partner authentifizieren können. Das heißt, dass die beiden Rechner, die miteinander reden, in der Regel über Zertifikate beweisen können, dass sie auch die richtigen sind und auch das Recht haben, zu kommunizieren. Auch hier gibt es die IKE, also Internet Key Exchange, die Möglichkeit, dass Schlüssel zwischen den beiden Partnern dynamisch ausgetauscht werden. Das Schöne an IPsec ist, dass aufgrund des Standards und seiner hohen Verbreitung es inzwischen auch die verschiedensten Software-Implementierungen für Betriebssysteme gibt und sogar Hardware. Das heißt, wer Cisco kennt, unter anderem Cisco, die stellen Router her, die direkt IPsec-Unterstützung halt haben. Das heißt, man kann auf seiner einen Seite einen Hardware-Router haben und auf der anderen Seite sein Linux-System und die beiden reden miteinander. Oder auch, dass die Windows-Implementierung von IPsec mit einem Linux-Rechner redet. Wenn ich Microsoft irgendwann mal wieder mal etwas umschrauben sollte, damit das nicht mehr so einfach ist. Aber prinzipiell funktioniert's. Wie gesagt, das Verfahren ist standardisiert und sehr weit verbreitet, hat aber den Nachteil, dass man sich diese Materie komplex einarbeiten muss. Man sieht schon die ganzen Schlagwörter, die ganzen Zertifikate. Man muss eine Schlüsselverwaltung implementieren. Diese ganzen Sachen müssen stehen. Und in vielen Fällen ist der hohe Aufwand vielleicht nicht gerechtfertigt dem Nutzen gegenüber. Wie gesagt, tieferen Einblick kann man hier nicht geben. Wer sich dafür interessiert, dort ist die Webseite. Kann man also auch detailliert nachlesen mit diversen Beispielen. Man soll dann aber auch doch schon mal ein bisschen mehr Zeit mitbringen, um sich da durchzuackern. Für kleinere Geschichten ist OpenVPN innerhalb von Linux eine interessante Wahl. OpenVPN bietet hier auch die Möglichkeit, das ist also etwas ungewöhnlich oder nicht in jeder Software verbreitet, dass er neben IP-Tunneln auch Ethernet tunneln kann. Das heißt, beide Tunnel-Endpunkte verschmelzen wie eine Art Bridge. Das heißt, es werden richtig Ethernet-Pakete vom Fall A nach B ausgetauscht. Also kein Routing, keine anderen Netzwerkmasken, gar nichts, wirklich Ethernet-Pakete. Und damit auch jedes Protokoll, was auf diesem Ethernet einsetzt, da diese Ethernet-Frames ausgetauscht werden. Also auch automatisch mit IPX, das hier drauf aufsetzt. Und diverse andere Protokolle, die vielleicht einen irgendeinen Sonderstatus haben, der nicht irgendwo im Standard vorhanden ist. Kommunizieren tut OpenVPN über UDP-Pakete. Das heißt, einkommende Pakete von links bzw. Ethernet-Frames werden eingepackt in UDP-Paket und zum Tunnel-Endpunkt geschickt. Dort werden sie dann genommen und aufgesetzt. In der Regel ist ein Port miteinander involviert, kann man in der Software halt verschieben. Man muss also in dem Fall nur für diesen einen Port in der Firewall halt Platz lassen, dass also diese Pakete halt von beiden Seiten halt durchkommen. Es ist möglich, OpenVPN mit SSL zu benutzen, also die ganzen Geschichten, die ein OpenSSL bietet, Zertifikate, Public Key Verfahren sind also möglich. Für wer es nicht so weit treiben will, kann auch auf Shared Key Verfahren einsetzen. Hier wird unterstützt Blowfish, DES, ne, DES sollte man nicht mehr einsetzen, aber Triple DES und eine Vielzahl mehr. Es gibt da einfach, ja. Da kommen wir mal noch ein heikles Thema. Es gibt diverse Länder, die da Probleme haben. In Deutschland ist ja Frankreich wohl, nicht Deutschland, in Europa ist Frankreich bezeichnend dafür, dass sie sehr starke Exportbestimmungen haben. Von den USA mal abgesehen. Da muss man also auch aufpassen, wenn man über Ländergrenzen hinweg geht. Innerhalb von Deutschland ist es bis jetzt, soweit ich weiß, immer noch egal, mit was man einsetzt. Also da gibt es keine Beschränkung, was Schlüssellängen oder Verfahren betrifft. Wollen wir auch Gottlob hoffen, dass es so bleibt. Wie gesagt, USA und Frankreich, mal als beiden Vertreter, die haben diese Exportbeschränkungen. Da gelten ja hohe Kryptographie als Waffe und sind damit also stark eingeschränkt. Innerhalb von Deutschland sollte man da also keine Angst haben. Kann man hier jedes Verfahren einsetzen. Was vielleicht auch interessant ist, unter gewissen Geschichten, ist, dass hier Traffic Shaping ohne Kompression möglich ist. Das heißt, der Datenverkehr wird versucht zu reduzieren. Und es ist möglich, halt auch eine Bandbreitenbegrenzung, wer das Wort Traffic Shaping nicht kennt, einzusetzen. Dass also die beiden Tunnel nur eine gewisse Leistung, Kbit pro Sekunde halt, miteinander Daten austauschen können. Wer sich mit OpenVPN näher beschäftigen möchte, der kann, wie gesagt, auf die Seite gehen. Dort gibt es noch einen Link auf besagtes Tunnel-Device. OpenVPN nutzt dieses Tunnel-Device. Das heißt, man muss das Kernel-Modul für diesen Tunneltreiber halt noch laden und bekommt dann eine neue Netzwerkschnittstelle namens Tunnel 0, Tunnel 1, Tunnel 2 und so weiter. Und dieses Tunnel-Device, das wird dann in VPN oder in OpenVPN halt referenziert als diese Tunnelschnittstelle. Das heißt, hier braucht man beide Geschichten. Ich werde, jetzt mal auf die Uhr gucken, oh, ich muss mich beeilen, dann nochmal ein OpenVPN einfach mal an der Tafel kurz skizzieren, wie so ein Tunnel aufgebaut wird. OpenVPN hat den Vorteil, dass es DHCP-fähig ist. Das, was ich vorhin gesagt hatte, ändert sich mal eine IP während der Session, dann ist es also durchaus, und dann schafft es OpenVPN, da ja halt diese Pakete signiert, dass die Verbindung nicht zusammenbricht. Eine der wenigen Software, die halt das kann. Das nächste größere Paket ist VTUN, Abkürzung für Virtual Tunnel Daemon. Hier wird er Eigenschaften, die wichtigsten, unterstützt auch Kompression, kennt in dem Fall nur das Shared Secret Verschlüsselung, also Blowfish, das heißt beiden Kommunikationspartnern muss dieses gemeinsame Passwort bekannt sein. Auch er ist in der Lage, halt Traffic Shaping zu machen, bisschen eingeschränkt in Zweierpotenzen, aber ist ja auch schon was. Hier integriert sind automatisch ausgeführte Skripte, das heißt, wenn der Tunnel aufgebaut wird, wird automatisch ein Skript gestartet, um diverse Softwaregeschichten halt anzustoßen. Und der Vorteil von VTUN, er hat SOC-Support. Das heißt, sollte der SOC-Proxy irgendwo zwischen zwei Kommunikationspartnern liegen, kann man das in der Konfigurationsdatei angeben und es klappt trotzdem. Auch hier Tunneltypen wieder IP, er ist sogar in der Lage Ethernet auch hier wieder zu tunneln. Serielle Geschichten sind auch möglich und sogar ganz exotisch, wo mir jetzt eigentlich praktisch kein Moment einfällt, Unix Domain Sockets, die könnten theoretisch über Pipes auch verschlüsselt werden. Ja. Rest kann man also dann schon lesen, Konfigurationsdatei ist klar, findet sich im ETC-Verzeichnis und auch hier wieder ein einziger Port, standardmäßig TCP. Man kann allerdings auf UDP umschalten. Nur zur Information, falls man sich wundert, dass UDP öfters hier auftaucht. Warum nutzt man UDP bei Tunnelprotokollen, obwohl man doch eigentlich TCP nehmen sollte, weil der TCP die Eigenschaft hat, Sequenznummer, Verbindungsaufbau, Abbau ist sicherer. Kann man leichter fälschen. Da nur so viel dazu. TCP hat in dem Fall folgendes Problem. Zwischen den beiden Tunnelendpunkten A und B besteht in der Regel eine TCP-Verbindung, wenn ich TCP als Tunnel einsetze. Wenn zwischen A und B zwei Rechner über das TCP-Protokoll miteinander reden, dann passiert es, dass in diesem TCP-Paket der beiden Tunnelrechner wiederum ein TCP-Paket eingepackt ist zwischen den beiden Hosts. Sollte die Verbindung zwischen den beiden Tunnelendpunkten jetzt aufgrund Netzwerkstörungen zusammenbrechen oder sich stark verlangsamen, dann hat ja TCP die Eigenschaft, dass er auf solche Störungen reagiert und diese Fensterbreiten verändert. Das heißt, die Verbindung wird schwächer. Das trifft also jetzt aber nicht nur die beiden Tunnelendpunkte, sondern die in diesem Tunnel laufende TCP-Verbindung, die ja von dem darüberliegenden gar nichts weiß, hat denselben Effekt. Auch hier gehen wieder Verbindungen verloren, Pakete verloren. Und auch hier wird wieder versucht, durch TCP diese Geschichte halt auszugleichen. Und das kaskadiert sich dann. Das heißt, der Effekt tritt also nur bei schlechten Verbindungen auf. Ganz schlimm wird es dann auch noch, TCP hat ja die Eigenschaft, wenn ein Paket verloren gegangen wird, ist, dass das neue Paket angefordert wird. Das heißt, wenn ein Paket am Tunnelende nicht ankommt, sagt der Tunnel zum anderen Tunnelende, schick mir das Paket nochmal, das mir verloren gegangen ist. Dasselbe passiert in dem Tunnel auch noch einmal. Host B kriegt das eine Paket ja auch nicht und sagt zu Host A, bitte schick mir das Paket auch nochmal. Das hat uns doppelt auf die Reise geschickt. Das erhöht halt die Netzwerklast. Daher setzt man bei diesem Tunnel in der Regel das als unsicher geltende, aber performantere UDP ein. Also da mal nicht wundern, dass dieses Protokoll hier so hohe Verwendung findet. SIPE steht für Crypto IP Encapsulation. Das ist die Abkürzung dieses Begriffs. Er kennt IDEA und Blowfish als Verschlüsselung. Ganz neu ab Version 1.5 ist jetzt auch integriert worden in eine Public Key Exchange. Und zwar in dem Fall ist RSA verwendet worden. Wie gesagt, nur in den neuen Versionen. Muss man also dann doch von der Webseite runterladen. Mir ist nicht bekannt, dass die ganz neu jetzt irgendwo schon in der Distribution mit enthalten ist. Besteht hier aus zwei Teilen. Einmal einem Kernel-Modul. Dieses Kernel-Modul kümmert sich um dieses IP-Handling und die Verschlüsselung selber. Repräsentiert dadurch ein ZIP-CB-Device. Also wenn man ifconfig macht, taucht dieses Gerät dann wieder auf. Das ist dieses Tunnel-Endpunkt. Und einem User-Space-Daemon, der halt dafür verantwortlich ist, dass diese ganze Geschichte ordentlich über die Bühne geht. Ab 1.5 ist auch möglich, dass man eine Ethernet-Bridge halt aufbaut. Das heißt, dass Ethernet im Tunnel halt übertragen wird. Damit wäre auch zum Beispiel möglich, zwei IPX-Netze zu koppeln. Die Windows-Portierung gibt es derzeit nur für Windows 2000, NT und XP. Ältere Windows-Versionen 95, 98 werden nicht unterstützt. Man muss also die neueren verwenden. Auch hier einige Einschränkungen. Die 1.5er ist, soweit ich weiß, noch nicht umgesetzt worden. Das heißt, man muss auf diese beiden neuen Geschichten wie Public Key oder diese Ethernet-Geschichte in dem Fall verzichten. Er beherrscht derzeit auch nur die Blowfish-Verschlüsselung, hat aber den Vorteil für Windows-Nutzer vielleicht, dass ein grafisches Setup, eine Konfiguration halt möglich ist. Also Setup-Exe anklinken, Wizard läuft durch und man kann auch die Tunnel halt grafisch über ein Interface halt mit einbinden. Nachteil der Geschichte, manchmal läuft die Software doch nicht so ganz reibungslos. Aber das ist ja bei einigen Windows-Produkten bekannt. Kann man dann sagen, das ist Windows-Schuld, ist abgestürzt, das ist nicht die Software. Ja. Auch ja, also alle Produkte sind Open Source hier. Der IDEA-Algorithmus, müsste ich selber jetzt nachgucken, ob da schon die Patente, auf der Patente drauf sitzen. Wie gesagt, müsste ich jetzt nachgucken, wie das mit IDEA aussieht. Inwieweit da... Es ist mit jedenfalls in der Software mit drin. Wenn man also sich mal die Software anguckt, steht es mit drin. Ja, da müsste ich nachgucken. Also Blowfish ist einer der ganz klassischen, wird auch hauptsächlich verwendet. Bei einigen anderen, gerade bei OpenVPN, eine ganze Reihe. Wie gesagt, wer damit Lizenzenprobleme hat, da muss man nochmal nachgucken. VPN, ganz klassische VPN-Software, ganz klassisch, kennt jeder Windows-Nutzer, zumindest dem Namen nach, PopTop oder taucht ganz bescheiden oder in meinem PPPTPD auf. Wieso verwenden dieses Point-to-Point-Tunneling-Protokoll, was Microsoft mal entwickelt hat? Ist also da sehr weit verbreitet. Vorteil in der Geschichte, Windows 95, 98, ME, also alle Microsoft-Produkte bringen da den Client mit, können sich also mit einem Top-Server verbinden. PopTop ist eine Abwandlung des PPPD-Dämons, also PPP-Protokoll, Point-to-Point, klassische Einwahl. Unter Linux wird auch der PPD dann später eingesetzt. Das heißt, bei der Aufruf wird auch die Authentifizierung verwendet, PUP oder CHUP, je nachdem, was man nehmen möchte. Der PPD baut dann auch die Verbindung auf. Das Einzige, was dieser PopTop-Aufsatz in dem Fall macht, er kümmert sich halt um die Verschlüsselung dieser ganzen Geschichte. Und hier trifft man dann auch wieder auf das bekannte Punkt, hier diese drei Schlüssel werden halt unterstützt und hier USA ist da so die Grenze, 40-Bit Exportverbot. Da muss man also wieder aufpassen. Vielleicht ändert sich die Geschichte hier mal. Was bei der Microsoft-Geschichte allerdings ein Problem ist, sie ist ziemlich ins Gerede gekommen, dass die Implementierung dieses Protokolls wohl sehr zu wünschen übrig lässt. Das heißt, sehr unsicher ist. Trotzdem, das wird ja nie bei Microsoft jemanden gestört, wird es nach wie vor eingesetzt. Muss man also aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Bruce Scheider, sicherlich ein Name, der jeder auch schon mal gehört hat, hat da auch ein Paper veröffentlicht, kann man auch auf der Seite nachlesen, was dort alles für Schwachpunkte und Probleme in dieser Implementierung halt gefunden worden ist. Geht es nicht anders, ist es wenigstens eine minimale Sicherheit, dass 95, 98 Rechner oder auch 2000 Rechner sich halt ins Firmennetzwerk einwählen wollen, wenn FreeSWAN IPsec halt einfach Overkill wäre. Auch er unterstützt Traffic Shaping, kann auch IPX und es kommt von Microsoft, darum taucht das Wort NetBuoy da auch noch mit auf, ist also auch in der Lage, diese Protokolle zu tunneln. Auch ein Vorteil von ihm. Neben TCP wird auch das GRE-Protokoll zum Tunneling verwendet. General Routing Encapsulation ist das Protokoll. Wird beim Routing eigentlich verwendet und wird hier also auch eingesetzt. Wer also Firewalls baut und da halt das durchlassen möchte, sollte dann auch nochmal ein Augenmerk auf dieses Protokoll halt werfen, dass man das nicht aussperrt. Sonst wundert man sich, warum es nicht klappt. Ob das war zu schnell. Das war falsche Richtung. So, da sind wir. CBD. CBD, Abkürzung für, ja, das Z steht für Zlib Compression, sagt schon aus, worum es geht. Das heißt, er ist in der Lage, den Datenverkehr zu komprimieren. Dann das B für Blowfish, das ist also die einzige Verschlüsselungsmethode, die er kennt. Und was er auch kennt, Diffie-Hellman Key Agreement, das heißt die Möglichkeit, dass die Schlüssel sicher zwischen beiden Beteiligten ausgetauscht werden. Ziel dieser Softwareentwicklung war es, eine ganz einfache und ganz schnelle Möglichkeit zu finden, dass man zwischen Linux und Windows Daten austauschen kann. Das heißt, es gibt einmal ein ganz einfaches Kommando, ein einfaches Binary für Linux und es gibt eine Exe für Windows. Was es auch noch gibt, die allerdings noch nicht voll den Stand der Binaries haben, man kann auf der Software auch eine Java, eine Ruby-Version runterladen. Ja, und spätestens bei Java ist es dann wahrscheinlich möglich, nahezu jedes Betriebssystem über CBD miteinander zu koppeln. Auch hier der Aufruf ist, wie gesagt, relativ simpel. Man findet auf der Website eine sehr detaillierte Aufschlüsselung mit Beispielen. Beim Server wurde ganz einfach gestartet, CBD-A, dann lauscht er. Und der Client, der wird ganz einfach halt gestartet. In dem Fall hier zum Beispiel würde er eine Telnet-Verbindung öffnen. Das wäre die eine Möglichkeit, wird also gestartet, führt diesen Befehl aus, Telnet Localhost. Und das wäre dann sozusagen die externe IP-Adresse des Rechners, auf den ich mich connecten würde. Beispiel, man möchte mit Telnet jetzt einen Windows-Rechner halt warten. Also aus Telnet 192.168.1.34 wird diese Zeile. Was CBD auch kann, hier zum Beispiel ein ganz einfaches Port-Forwarding. Das heißt, alle Pakete, TCP-Pakete in dem Fall, die auf dem Port 2323 des lokalen Rechners ankommen, die werden an den Port 23 dieses Rechners geschickt. Wer also mit SSH schon mal gearbeitet hat, Local Port Forwarding, der kennt diese Schreibweise. Der weiß schon mal, was damit gemeint ist. Beides also sinngemäß das Gleiche. Wenn ich jetzt mache Telnet Localhost 2323, lande ich auf Port 23 dieses Rechners. Der Server dort muss dort laufen. Der sorgt dafür, dass die Pakete wieder ordentlich entschlüsselt werden. Vorteil von CBD ist, dass er auch UDP-Verkehr tunneln kann. Das können bei Weitem nicht alle. Wer jetzt hier mal aufgepasst hat, der sieht, dass ab jetzt da oben nicht mehr VPN steht. Das sind sogenannte Spezialtunnel, wie ich sie mal genannt habe. Das heißt, die sind nicht in der Lage, kompletten Datenverkehr von A nach B zu schicken. Hier geht es wirklich nur darum, spezielle Ports oder einen speziellen Port an einen speziellen Port des Gegenübers zu schicken. Und nicht mehr pauschal alles, was auftritt. Und bei vielen dieser Spezialtunnel-Software, auch bei SSH, ist halt die Eigenschaft, dass es ausschließlich TCP-Pakete sind, die dort getunnelt werden können. Das heißt, über SSH ist es dann nicht möglich, zum Beispiel DNS oder sowas zu machen. Das klappt in der Regel nicht. Da wieder die Besonderheit dieses Produktes, er kann auch UDP. Eine weitere Eigenschaft, er kommt auch durch einen HTTP-Proxy durch. Das heißt, man kann beim Aufruf die Adresse eines Proxys, Port eines Proxys mitgeben und dann werden die Pakete zusätzlich noch in schöne HTTP-Requests verpackt. Das heißt, der Proxy sieht ja nichts weiter als Webseitenaufrufe, die er brav und ordnungsgemäß halt auch die Adresse weiterreicht. In dieselbe Sparte schlägt HTTP-Tunnel. Auch hier Hauptanwendung, dass man überhaupt durch einen Proxy durchkommt, packt also TCP-Pakete in eine HTTP-Anfrage rein, läuft da also problemlos durch. Auch hier wieder nur zwei Kommandozeilen-Tools, die man eigentlich benötigt. Einmal hat man den Rechner, von dem man aus durch die Firewall auf einen fremden Rechner zugreifen will. Auf dem fremden Rechner dann sollte dieser Server halt dort gestartet sein. Und auf dem Rechner, der sich hinter dem Proxy befindet, da ruft man einfach die Client-Software auf, gibt dann unter Umständen den Proxy halt an, hier die korrekte Adresse mit Port und auch wo er dann halt hintunneln soll. Und dann connectet man sich ganz auf einfach Localhost auf Port 22 zum Beispiel und kommt dann auf Port 80 des anderen Rechners raus und der landet hier auf der 23. Solche Geschichten sind da also durchaus möglich. Wenn man mal von irgendwo durch eine restriktive Firewall zu Hause doch was abrufen will, VNC oder was auch immer. Wer das mit Windows machen möchte, gibt es von jemandem, oder es gibt auf dieser Webseite einen Link zu der NT-Version, und zwar heißt die denn nicht HTTP-Tunnel, die hat einen anderen Namen, die heißt Hypertunnel. Soll allerdings aber, glaube ich, kompatibel miteinander sein. So, ganz klassisch, das gewaltige SSH-Paket, eventuell einmal die kommerzielle Variante, SSH, da kann man hier für gar nicht wenig Geld auch für Windows Server und Client kaufen. Oder man setzt halt auf die Open-SSH-Variante. Da werde ich dann gleich nochmal ein Beispiel noch dran setzen, einmal um sowas zu zeigen, wie sowas geht. Die beiden Geschichten, Remote-Port-Forwarding und Local-Port-Forwarding, gehe ich nicht näher drauf ein jetzt. Wenn das nachher an der Tafel steht, wird das deutlich, was damit gemeint ist. Vorteil, X-Forwarding ist schon eingebaut. Das heißt, ich kann also X-Verbindungen, also X-Sessions, problemlos halt dadurch tunneln, ohne jeden weiteren Aufwand. Was halt notwendig ist, auf dem entfernten Rechner muss ein SSH-Server laufen. Das heißt, bei Windows gibt es das Problem, dass man da in der Regel wohl doch die kommerzielle Variante kaufen muss. Und es ist ein Nutzer-Account notwendig. Weil ich muss mich dort halt über einen Nutzernamen und Passwort oder über einen Schlüssel halt authentifizieren. Es werden alle Eigenschaften genutzt, die bei SSH drin sind, das heißt eventuell die Public Key Verfahren RSA, DSA oder wahlweise eine der eingebauten Verschlüsselungsmethoden, Blowfish, Triple DES. Oder, wer das schon mal gemacht hat, auch über RSA oder DSA Schlüssel, die passwortlose Authentifizierung wäre auch möglich. Macht dann Sinn, wenn man das automatisiert beim Hochfahren in einem Rendezvous-Skript einbauen möchte. Hier wieder der Nachteil bei SSH, er kann reine TCP-Verbindungen tunneln. UDP ist nicht möglich. Die meisten Dienste setzen zum Glück auf TCP auf. Und wer das von Windows machen möchte, der kennt sicherlich schon mal die PuTTY-Suite. Ich denke mal, die ist einigen geläufig. Stellt halt einmal einen grafischen SSH-Clienten zur Verfügung. Und was in dieser Suite auch mit drin ist, downloadbar, ist die Geschichte PSCP, PSSH, die ganzen Tools, die also auch im Aufruf, wie die Linux-Variante halt aufgebaut sind, mit denselben Eigenschaften, denselben Parametern, aber halt unter Windows laufen. Damit ist es dann also auch möglich, Windows und Linux miteinander zu verheiraten. Wie gesagt, nur wer auf dem Windows-Rechner einen Server braucht, der ist dann vermutlich auf die kommerzielle Variante halt angewiesen. So richtig Spezialtunnel ist UDP for TCP, eigentlich entwickelt worden, um TCP-Verkehr oder UDP-Verkehr durch eine Firewall durchzukriegen, die UDP-Verkehr blockt. Anders denkbar wäre natürlich auch die Möglichkeit, von vielen dieser Spezialtunnel wie SSH haben wir bis jetzt kennengelernt, dass sie ausschließlich TCP tunneln. Und habe ich nun irgendein UDP-Protokoll, eDonkey, Casa, irgend sowas in der Art, das soll dann von der Firma doch irgendwie mit nach Hause kommen. Und dann muss ich dieses UDP ja irgendwie dann doch in TCP einpacken. Und dafür ist diese Tunnel-Software also auch geeignet. Ich baue also einen UDP-to-TCP-Tunnel in einem SSH-Tunnel auf, also Tunnel in Tunnel. Man kann das ja bis in den Wahnsinn halt hochtreiben. Es ist da theoretisch keine Grenze bis auf die Bandbreite. Aber funktionieren würde es auf alle Fälle. Hier die beiden Anwendungsgebiete noch einmal. Ist eine ganz einfache Software. Wer also auf diese Seite geht, von diesem Programmierer, findet eine ganze Liste von Produkten. Und da irgendwo mittendrin ist ein ganz kleiner Abschnitt, UDP for TCP, und man kann einen einfachen C-Quellcode runterladen. Da ist noch ein Makefile mit dabei, ganz einfach übersetzen, und rauskommt halt in dem Fall einfach dieses eine Tool, mehr ist es nicht, nur ein Binary, was halt prinzipiell so aufgerufen wird. Unterschied ist halt nur 1.0, ist es der Server, ist es der Client. Ja, wer ein bisschen programmieren kann und mit Netzwerken so doch nicht so ganz doof ist, der kann vielleicht sicherlich versuchen, diesen C-Quellcode auch auf andere Betriebssysteme zu portieren. Prinzipiell dürfte das ja keine Schwierigkeiten darstellen. Wie gesagt, er hat ausschließlich die Linux-Fassung drauf liegen. Das dürfte mein letztes gewesen sein. Auch hier, weil es ein sehr komplexer Softwareprodukt ist, auch nur eine ganz grobe Übersicht. S-Tunnel ist eigentlich an sich nicht so Tunnel an sich, es ist eigentlich nur ein Wrapper. Das heißt, er dient ausschließlich dazu, TCP-Verbindungen zu verschlüsseln. S-Tunnel setzt komplett auf eine SSL-Software auf, das heißt, es muss OpenSSL installiert sein. So etwas bringt S-Tunnel nicht mit, arbeiten also auch hier wieder Hand in Hand. Der Hauptanwendungsgebiet für S-Tunnel ist eigentlich, wenn man auf Dienste zugreifen möchte, die SSL oder TLS-Support unterstützen. SSL hier Version 1.2 oder die Weiterentwicklung TLS Version 1, die ja dann SSL mal komplett ablösen soll. Hier unten einfach mal zwei kleine Beispiele, die man auch da wieder in den Mitschriften auf der Webseite findet. Hier ein einfacher Mail-Abruf. Client und Server. Das heißt, ich verconnecte mich hier von meinem lokalen POP3-Port auf den POP3-Port POP3S, also den S-POP-Port des jeweiligen Mail-Servers. Und auf der Client-Geschichte auf der Server-Geschichte muss ich dann in dem Fall noch den Pfad zum jeweiligen Zertifikat angeben. Das heißt, Zertifikat wird dann auftauchen muss er bestätigt werden, okay, und dann funktioniert diese ganze Geschichte. Wenn ich also meinem POP3-Mail oder POP3-Server halt dann sowas angedeihen möchte, wäre es eine Möglichkeit, ich generiere OpenSSL ein Zertifikat, setze meinen S-Tunnel vor den POP-Server und kann dann mit jedem beliebigen Mail-Client in dem Reiterchen, da wo ich TLS konfigurieren kann, alles korrekt eintragen und kann dann sicher meine Mails abrufen. Oder hier unten nochmal eine ganz einfache Methode, eine weitere Methode, einfach eine PPP-Verbindung, die man auch über diesen S-Tunnel halt absichern kann. So, jetzt müssen Sie mich wirklich booten. Hier nochmal besagte Übersicht, die man dann einfach mal zu Rate ziehen kann, wenn man sich mal für eine Software entscheiden muss. Sortiert ist er nicht nach der ersten Spalte, sondern hier hinten. Man findet also im oberen Teil die Software, die VPN-fähig ist, also komplettes VPN-Funktionalität bietet, und hier unter die Spezialgeschichte, also in der Regel dafür geeignet ist, dass man nur einzelne Ports forwardet. Zur Erklärung, wo hier ein Kreuzchen drin ist, gibt es einen Windows-Support in irgendeiner Form. Verschlüsselung, Komprimierung, Traffic-Shaping, wo das Kreuzchen steht, ist so etwas mit der Software möglich. Authentifizierung, ist es gangbar, dass sich die beiden Tunnel-Endpunkte in einer Form durch Public-Key, Private-Key-Geschichte oder ein Shared-Secret halt gegeneinander authentifizieren können. Die drei, die hier mal kein Kreuzchen haben, das ist die Software, die in der Lage ist, nicht nur IP zu tunneln. Also im allgemeinen Sinne hauptsächlich Ethernet. Das sind also bloß diese drei Produkte. Und SIPe dürfte das einzige sein, was man auch mit Windows einsetzen kann. Und letzte Spalte, welche Software in der Lage ist, notfalls durch einen beliebigen Proxy durchzugehen. Zusammenfassung. Nochmal allgemein, Tunnel gibt es für die verschiedensten Zwecke. Muss man sich nur einen Grund suchen, warum man das Software einsetzen möchte. Kopplung zweier Netze über ein inkompatibles Netz, besagte IPX, IPX über IP-Geschichte. Oder Kommunikation verschlüsselt über einen unsicheren Bereich, besagtes böse Internet. Oder die Absicherung von Application-Level-Protokoll, oh, das ist ein Doppel-L, das soll Doppel-P sein. Level-Protokollen, gesagt POP3 beispielsweise, die so etwas gar nicht kennen. Oder das hoffentlich vom Administrator abgesegnete Umgehen oder Durchbrechen von Paketfiltern oder Proxys. Oder die Zocker, die kennen das Problem, das leidige NAT, das vielleicht bei einigen Softwareprodukten nicht funktioniert. Wichtige Kriterien sind einmal, welche Betriebssysteme miteinander sind direkt miteinander verbunden, nicht beteiligt, sondern direkt, also die beiden Tunnelpunkte. Dann der Anwenderkreis schlägt damit rein, wenn man nicht selber in der Lage ist, diese Software zu warten, oder der Bediener auf dem Rechner halt den Tunnel selbst aufbauen muss. Dann fallen vielleicht einige Produkte raus, weil sie zu komplex sind. Denn warum möchte ich es? Ich denke mal, wer einfach nur zwei Netze wegen Spielen miteinander verbinden will, der baut nicht gleich mit einer ganzen Infrastruktur mit IPsec auf und Zertifikaten, das wäre reiner Overkill. Das Wichtigste, was man also immer machen sollte, die berühmte Abwägung nutzen, Konfigurationsaufwand. Reicht mir eine von diesen einfachen Produkten, OpenVPN, nicht vollkommen aus, oder SIPe, muss es dann richtig IPsec sein? Ist es dann unbedingt notwendig? Und hier spielt sicherlich auch die Sicherheitsfrage eine größere Rolle. So, damit wäre ich mit dem Vortrag zu Ende. Doch wenn noch ein bisschen Zeit ist, wollte ich einfach noch mal ganz kurz an der Tafel zeigen, einmal, wie so ein SSH-Forwarding aussieht. Und einfach mal ein Beispiel OpenVPN, wie man da so einen Tunnel aufbauen kann. Und zwar nur den Tunnelaufbau selber, jetzt nicht die Passwortgenerierung. Das kann man also nachlesen. Ich sehe schon, die meisten fliehen. So, klassisches, einfaches Beispiel soll das erste sein. Ich möchte einfach AB auf B läuft irgendein Dienst, sagen wir mal auf Port 80, irgendein Webinterface von einer ganz wichtigen Software, die meine Server konfiguriert. Und ich möchte von A auf B zugreifen und möchte aber nicht, dass das, was ich in diesem Webformular eingebe, in irgendeiner Form lesbar ist. Vielleicht besagtes Root-Passwort. Das ist wohl die kritische Geschichte. Dazu muss ich eins sicherstellen, dass auf diesem Server halt besagter SSHD läuft, also ein SSH-Server. Und ich muss ein Konto haben. Das ist die wichtige Voraussetzung. So, mein Ziel ist es, dass ich eine Verbindung von A nach B aufbaue. Das wird eine SSH-Session. Die SSH-Session heißt, sie kommt hier, wer es nicht weiß, Port 22 an. Und was ich jetzt machen muss, oder was der SSH für mich machen muss, ist eine Umleitung auf Port 80. So, ich sitze also hier auf meinem Rechner A und tabbe meinen Webbrowser einfach nur ein. Localhost, weil ich sitze vor meinem eigenen. Ja. Und dann brauche ich natürlich irgendeine Portnummer. Die muss ich mir selber aussuchen. Sollte frei sein, nehmen wir mal einfach mal 7000. So. Wenn ich die in meinen Webbrowser eingetippt habe und Enter drücke, dann kriege ich hoffentlich die Webseite von B. So. Damit das funktioniert, muss ich natürlich eine Verbindung aufbauen. Ich habe auf dieser Seite Port 7000 und ich habe hier Port 80. Und die beiden müssen irgendwie miteinander verbunden werden. Bevor ich das also tue, sage ich SSH. Dann muss ich mich auf B anmelden. Das heißt, ich gebe jetzt also einfach die IP-Adresse von B ein oder den Rechnernamen. Eventuell noch den richtigen Nutzer. Und jetzt kommt eigentlich die wichtige Geschichte. Es taucht hier eine Option namens L auf für Local Port Forwarding. Und hier sage ich ihm, dass ich meinen lokalen Port 7000 gerne umleiten möchte. So. Und jetzt die nächste Option nach dem Doppelpunkt ist die Frage, ja, wohin, nach welchem Rechner? Ja, Ziel soll sein Rechner B. Und der nächste Schritt, ich muss noch sagen, okay, auf Rechner B, wenn es dann ankommt, das soll dann auch bitte Port 80 sein. Nach Eingabe der Zeile wird er mich dann fragen, Nutzer und Passwort, die übliche Authentifikation und dann steht erstmal die Verbindung. Hier sind eventuell noch weitere Optionen zu beachten, dass sich SSH nach einem gewissen Timeout nicht beendet. Darauf gehe ich jetzt aber auch aus Zeitgründen nicht näher ein. Ja, nachdem ich die Zeile eingesetzt habe, besteht folgender Tunnel. Das heißt, eigentlich ist 7000 und 22 miteinander verbunden, also der eigentliche SSH-Port. Und auch dieser Bereich, das ist der Bereich, der verschlüsselt worden ist. Das heißt, hier kann mir keiner irgendwie was mithören. Er kann zwar mithören, aber wenn ich nicht gerade Protokoll 1 verwende, sondern sichere Protokoll 2 einsetze, sollte es ziemlich sicher sein. Man kann ja nie hundertprozentig erreichen, aber es gilt als ziemlich sicher. Das Stück, was jetzt lokal im Rechner verläuft, von 22 zu 80, das ist unverschlüsselt. Das sollte aber sicherlich kein Problem darstellen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen will, dann kann man das ganze Schema auch noch ein bisschen vergrößern. Das könnte man sagen, es gibt sogar noch einen Rechner C, den ich hier habe. Und von B nach C, der Webserver, der läuft eigentlich nicht hier. Der läuft hier drüben. Da ist die 80. Das heißt, ich möchte von A nach C und muss aber durch B durch, weil auf B der SSHD läuft, beziehungsweise bei B vielleicht sogar die Firewall ist, die mir nach außen einen SSH-Zugang bietet. Also ist es dann wichtig, dass ich hier auf 80 ankomme. Dann muss man an dieser Zeile eigentlich gar nicht viel ändern. Es bleibt dabei, ich logge mich via SSH auf Rechner B ein, da hat sich nichts geändert. Und ich sage, dass mein lokaler Port 7000 in dem Fall ja, diesmal nicht auf B zeigen soll, sondern auf C. Ja, und auch hier hat sich an dem Port eigentlich auch nicht mehr viel geändert. Wichtig ist nur, dass nur dieser Bereich verschlüsselt ist. Der ist Klartext. Das ist das einzige Problem an dieser Geschichte. So, da möchte ich es aus Zeitgründen vielleicht bei SSH bewenden lassen. Es gibt noch das Remote Forwarding, das geht dann so andersrum. Dann kann ich von einem Rechner hier nach dort auf einen Port lauschen lassen. Was denkbar auch wieder wäre, ist, wenn ich mich hier auf Port 7000 connecte, von einem Rechner im LAN, wo A ist, komme ich bis nach C durch. Solche Geschichten sind dann möglich, muss man also aufpassen, ob man das, was sich da entwickelt, auch das ist, was man wirklich will. Als letztes schnelles Beispiel ist ganz kurz nochmal, wie man mit der OpenVPN-Software, wenn man sie installiert hat, einen OpenVPN-Tunnel halt aufbauen kann. Ich nehme mal den rechten Teil nur. Wir haben zwei Rechner, das sind A und B, das sollen die Tunnel-Endpunkte sein, also jetzt ein echtes VPN. Hier im Hintergrund, da ist dann noch ein ganzes Netzwerk, hier ist auch wieder ein Netzwerk und diese beiden Rechner, die sollen sich jetzt miteinander verbinden, beispielsweise über das Internet. So, dazu haben wir zwei Netze, 192, nehmen wir mal die ganz einfachen, 68, 100, 0. Das soll das linke sein und hier drüben, ich kürze es mal ab, ist 200.0. Die beiden wollen wir koppeln. A und B müssen jetzt in beiden dieser Netze natürlich eine IP-Adresse haben. Sie sind dort bekannt, da sagen wir mal, ist die Punkt 1, da ist es auch die Punkt 1. Ja, damit A und B miteinander reden können, sind sie miteinander verbunden. Das soll in unserem Fall einfach mal auch das Internet darstellen. So, auch hier kriegen sie zwei öffentliche IPs. Machen wir mal einfach wahllos, Port 28001, Port 28002. Es war geringe Chance, dass sie sowas kriegen, aber fürs Beispiel soll es ausreichen. So, Ziel ist jetzt, dass alle Pakete, die nach B sind, über A nach B geroutet werden. Das heißt, wir brauchen zwei Schritte, die wir durchführen müssen. Wir müssen einmal einen Tunnel aufbauen und das muss auf jeder Seite passieren und wir müssen einmal die Routen richtig setzen. Ich zeige mal nur den Aufruf von A nach B. Von B nach A ist er identisch, man muss ja bloß die Adressen austauschen. Der Aufruf der Software ist ganz einfach, heißt OpenVPN. Es gibt die Option --remote. Damit muss ich dann sagen, wo sich denn der Endpunkt befindet. Ja, wenn ich das von A aus betrachte, ist mein Endpunkt halt B. So. Dann muss ich ihm noch die Option geben, jetzt muss ich selber mal nachgucken, wie die Option korrekt heißt, das Tunnel-Device. -dev heißt es. So. Jetzt, wer sich nochmal an die Folie von da erinnert, das war dieser spezielle Tunnel-Device, den ich also vorher kompilieren und installieren muss. Führt zwei Devices ein, oder ein Device, einer mit Tun und auch hier wieder laufende Nummerierung, wie man das von F0 und F1 kennt, 0, 1, 2 und so weiter. Und dieses Tunnel-Device, das muss konfiguriert werden mit ifconfig, auch hier wieder eine Option. So, und jetzt muss ich noch zwei Sachen einführen für dieses VPN, und zwar noch ein weiteres Netz. Wir haben hier ein Netz, wir haben hier ein Netz und wir haben die Verbindung. Was OpenVPN auch noch verbraucht, ist ein weiteres Netz, das zwischen A und B gespannt ist und nicht hier mit drin ist. Da nimmt man in der Regel auch wieder privater. So. Wichtig auch nachher fürs Routing. Das heißt, es gibt oder es wird nachher geben, einmal eine private Adresse in dem Bereich und dann gibt es eine private Adresse in diesem gekoppelten Netz. Das ist das 10er-Netz, soll es mir einfach mal als Beispiel dienen. Unabhängig davon, dass auf alle Fälle noch eine Verbindung bestehen muss, die wie diese hier, also die Internetverbindung. Und jetzt gebe ich ganz einfach die Kommunikationspartner an. Und zwar von nach 10.0.0.1. Also von A nach B. Das wird der Tunnel sein. Das ist, wäre damit schon alles gewesen. Ich sage also OpenVPN, baue mir einen Tunnel auf zu diesem Rechner, das ist eine öffentliche IP, nimm dafür ein Tunnel-Device, das kann Tunnel sein, das ist frei gewählt, und der Tunnel soll laufen von 1 nach 2, also von da nach da. Nach Aufruf von OpenVPN wird dieses Tunnel-Device auftauchen und das ist eigentlich ein Point-to-Point-Device. Kennt also in dem Fall diese zwei IP-Adressen. So, von B muss ich das Gleiche machen. Ich muss nur austauschen, ist logisch. Ich sage bei B, mein Partner ist die 1 und ich sage, dass der Tunnel von 2 nach 1 geht. Also ich drehe ganz einfach die Wertebus aus. Wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich auf dem Bildschirm, das ist ein Kommandozeilentool, auch die Meldungen, dass sich beide Tunnel miteinander gefunden haben. Und damit könnte ich die Tunnel-Endpunkte, also 1 und 2, bereits anpingen. Damit würde der Tunnel an sich schon funktionieren. So, das Einzige, was mir nur noch fehlt, ist, dass wenn ich hier zwei Netze habe, das Netz und das Netz, und die sollen Daten austauschen, muss ich das Routing eintragen. Das ist die letzte Geschichte, die mir noch fehlt. Wenn es mir nur darum geht, zwei Rechner zu koppeln, war es das. Sind A und B Router, muss ich auch noch eine Route setzen. Und die ist eigentlich auch ganz einfach. Ich setze eine Netzroute, wo ich sage, ja, ich bin A, B, das ist das Netz 192.168.200.0. So. Netmask ist 255, 255, 255 und auch wieder die 0. Ja, das Einzige, was ich noch brauche, ist das Gateway. Ja. Und das Gateway oder das, wie das zwar nutzt, Netz oder Netz bringt, das ist B. Und die korrekte IP-Adresse, die ich nehmen muss, ist diese hier, 10.002, die ich auch hier beim Tunnel verwendet habe. Ja, also Gateway 10.0.0.2. Oh, das war's schon gewesen. Ich muss natürlich auf B das Gleiche machen. Da muss ich sagen, dass ich das 100er Netz haben möchte. Und mein Kommunikator oder mein Router, der das 100er Netz verwaltet, das ist das A. Und seine IP-Adresse, ich muss die nehmen, die ich im Tunnel angegeben habe, ist die 10.0.0.1. So, das war eigentlich schon alles gewesen. Jetzt würden sich beide Netze problemlos miteinander reden können. Eventuell sogar verschlüsselt, wenn ich besagte Verschlüsselung halt aktiviert habe. Also mir ein Shared Secret ausgesucht habe und es an den richtigen Stellen halt abgelegt habe. So würde es also ohne Verschlüsselung funktionieren, reines Tunneling und zwei Netze verschmelzen. So, an diesem schnell noch hingestrichenen Beispiel möchte ich einfach jetzt Cut machen, es sei denn, es gibt jetzt noch spezielle Fragen. Ja, mit ifconfig müsste man sehen, erstmal sowieso das Device mit der privaten Adresse, dann das wahrscheinlich ein PPP-0-Device für die öffentliche und man findet Tunnel-Device, ein Point-to-Point mit den besagten beiden IP-Adressen, lokale und entfernte. So, ich merke keine weiteren Fragen. Dann danke ich die Letzten, die noch ausgeharrt haben und hoffe, dass es für alle ein schöner Linux-Tag gewesen ist.